Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und da lacht er schon hier. Mein kongenialer Kollege Sinan Krieger ist auch wieder da. Servus.
Das war knapp. Hast gut gerettet.
Ja, ich habe irgendwie einfach losgelegt, ohne vorbereitet zu sein, ohne nachzudenken. Ich bin ein Risk-Taker, so kennt man mich. Ja. Einfach ohne Rücksicht auf Verluste, rein in den Talk.
Ohne Denken reden.
Ohne Denken, ohne Hirn ist gut marschieren, hat meine Mutter mal gesagt. was ist eigentlich dieser Lockerroom-Talk?
Den kannte ich doch nicht. Ohne Hirn ist gut marschieren. Ja. Gefällt mir. LO steht für Lochner, KR steht für Krieger, Lockerroom, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es im Internet machen.
Und das Denken, hat meine Oma gesagt, soll man den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf. Das ist nicht immer noch die...
Sie scheint eine sehr schlaue Frau gewesen zu sein.
Ja, die hatte krasse Weisheiten drauf. Trauriger Tag, ich habe vorher gerade gesehen, Mario Adorf ist tot.
Habe ich auch gerade gelesen.
Hast du eine Verbindung zu dem? Wahrscheinlich nicht so wirklich, oder? Weißt du, was meine Verbindung ist? Ich kenne ihn natürlich auch so, der hat ja auch kultige Filme gemacht.
Der Vorname.
Aber, das auch. Ja, auch ein bisschen, aber der hat in den Winnetou-Filmen mitgespielt. Und die habe ich mir, wenn die Leute denken, der Lochner spinnt komplett, die habe ich mir als Kind immer, großes Verdienst von meinem Vater, der hat mich schon mit 5 Jahren vor den Fernseher gesetzt, meine Mutter war entsetzt hier rumgeballert und so, wurde gezwungen, die anzuschauen. Ich muss sagen, da bin ich heute noch dankbar. Tolle Filme und ich habe mir die vor kurzem mal wieder alle so nebenbei reingezogen. Ich finde die immer noch toll. Tolle Filme. Winnetou. Ich glaube, das kann man nicht verstehen, wenn man das nicht so früh... Ich weiß nicht, wenn ich es nicht kennen würde.
Das ist so schön einfach, ne?
Ja, und man muss schon natürlich schon sagen, wenn man kennt es halt von früher, wenn ich sie heute zum ersten Mal sehen würde, ich kann gar nicht, vielleicht würde ich es furchtbar finden oder total bescheuert. Ich kann auch mit so anderen Western nicht so viel anfangen.
Warum haben dich deine Eltern eigentlich Mario genannt? Wegen ihm?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, die wollten eigentlich, da haben wir neulich erst drüber gesprochen, lustigerweise... Die wollten mich eigentlich Mark nennen und dann war das aber die Aussprache irgendwie, ich mag es auch irgendwie, stimmt, es geht so schwer raus, Mark, es bleibt Mark, da irgendwie ja. So ein bisschen stecken hinten.
Marco.
Marco haben sie noch überlegt, aber das hat dann meiner Mutter nicht gefallen, dann Mario. Ja.
Fühlst du dich alt?
Nee, eigentlich nicht. Ich denke da tatsächlich, also wenn ich manchmal drüber nachdenke, abstrakt fühle ich mich... Ja, alt nicht, aber ich denke mir schon manchmal, wow, lang ist das Leben jetzt nicht mehr. Ich denke mir schon so, also...
Hattest du einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, du bist jetzt nicht mehr die ganz junge Garde? Weil ich hatte das letzte Woche.
Ja, ich finde schon, wenn man jetzt so KI und so, also man kommt da noch gut mit, aber du merkst jetzt schon, wenn jetzt jemand 10 Jahre jünger ist oder 15 Jahre, dass das halt so, dass die da so voll drin sind. Das ist halt ganz normal. Ich meine, wir nutzen es ja auch, aber man ist jetzt nicht der alte Depp, aber man merkt, finde ich schon, dass man jetzt nicht mehr jung ist. Aber ich finde, man merkt auch, dass man, weil wir uns halt auch mit diesen ganzen Sachen beschäftigen, Social Media hält halt auch jung. Es ist teilweise auch irgendwie komisch, weil ich denke mal, vielleicht ist es auch gar nicht so erstrebenswert, dass man diesen ganzen Schwachsinn mitbekommt, weil wir kennen halt die Jugendsprache. Ich meine, du bist ja auch noch ein bisschen jünger, aber du bist jetzt auch keine 20 mehr. Aber irgendwie, auf der einen Seite finde ich es lustig, weil man wird das wahrscheinlich mit 50, 60 auch noch mitbekommen. Manchmal denke ich mir aber, vielleicht wäre es auch schöner, das alles nicht zu wissen.
Ich habe das jetzt gemerkt. Ich habe das erste Mal gemerkt, dass ich nicht mehr das junge Eisen bin.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir haben ja vor langer, langer Zeit hier mal eine Playstation gehabt, gekauft. Die war 2 Jahre OVP. Dann habe ich die mal mit nach Hause genommen und habe gesagt, komm.
Ich kenne die nur OVP. Ja. Ja.
So, dann habe ich die ausgepackt und habe dann so alte Klassiker gespielt, so Spyro, ne? So. Und ich habe früher in meiner Kindheit schon gut gezockt, also viel gezockt. FIFA natürlich, aber auch so Counter-Strike und so.
Ja, ich habe auch so diese. Damals, Playstation 2 war so meine. Ja.
Call of Duty Hochphase. Und so. Ich habe das alles, wirklich, ich habe alles ganz normal gespielt, wie so ein Jugendlicher das macht. Und dann habe ich mir jetzt mal gedacht, du lädst dir jetzt mal ein neues Spiel, was jetzt gerade so on vogue ist. Und dann
was
bin ich in
neu?
Die, ja, ich bin in die TikTok-Bubble von Crimson Desert gekommen.
Sagt mir, glaube ich, nichts.
Das ist so ein, das ist jetzt voll im Hype, es ist brandneu. Open World, aber Open World, Open World. Riesig.
Ja, so, da, was man da machen kann, was man.
Genau.
Also, ja, da bin ich auch schon.
Also, so groß, das ist eher so Mittelalter, auch so mit Drachen und so mit Ritterrüstung, aber da fahren dann auch mal Züge lang. Und das ist dann so teilweise so super modern, also so völlig abgespaced. Ist auch egal. Riesig groß. Also, die Spielewelt ist dafür bekannt, du machst die ersten 80 Stunden eigentlich nur Tutorial. Spielzeit. Ich habe mir das runtergeladen, gesagt, komm, machst du. Ich komme nicht mal bei den Tutorials weiter.
Ich denke mir schon so, boah, also ich hätte da furchtbar.
Ja, nein, ich hab mir gedacht, boah, wenn du mal dann abends bist und so, kannst du nicht pennen, einfach mal runterkommen, weil ich zock eigentlich gerne. Ich habe das früher gerne gemacht. Auch so.
Schön runterkommen, erstmal schön.
Nein, auch so Gothic darum. Und so. Ich habe Gothic geliebt.
Kenne ich, glaube ich, auch nicht.
Gothic 2 war mein Lieblingsspiel auf dem PC. Und das ist so ähnlich, auch so Mittelalter mit Drachen und so, bla bla bla. Und ich habe mir das runtergeladen, da dachte ich, du gibst ihm jetzt mal Zeit. Und mittlerweile ist das ja so, die ersten Kapitel sind eigentlich Tutorial. Du lernst das Spiel so nativ. Zweite Mission, du musst den Kamin entstauben von so einem Paar in so einem Dorf. Dann nehme ich den Besen, aber ich kann den Besen nicht anwählen. Und ich kann eigentlich, und es ging nicht. Ich habe eine halbe Stunde, dann habe ich die Frau verprügelt und alles, also in dem Spiel. Es ging nicht. Dann musste ich nach 20 Minuten ein YouTube-Tutorial schauen, um zu gucken, wie das Inventar funktioniert.
Aber immerhin wurde die Frau verprügelt. Ja, dann ist ja die Welt noch
in Ordnung. Ich habe den Kopf abgeschlagen.
Achso, aber das hast du hinbekommen, oder wie?
Ich konnte nicht mehr in das Menü gehen und das Inventar, weil es ist so komplex geworden. Früher war es einfach. Es gab drei, vier.
Schönes Highlight. Das kann man schön rausschneiden aus dem Zusammenhang. Das gefällt mir gut.
Und dann war der Freund meiner Schwester war da. Der ist 2 Jahre jünger als ich, aber der ist Zocker. Also der spielt. Und ich habe es nicht hinbekommen.
Aber am PC dann oder irgendwie Konsole?
Auch Konsole. Und dann habe ich gesagt, hier, weil er hat das Spiel noch nicht runtergeladen. Nimm den Controller, mach das. Weil ich wusste dann, wie es geht, weil ich ein YouTube-Tutorial... Er 2 Sekunden. Zack, zack, Inventar, boom. Der hat das Spiel nie gespielt, weil er einfach im...
Aber da gibt es doch noch dieselben Tasten wie früher,
nein,
oder?
Nein,
das
gibt's ist viel andere, komplexer viel,
geworden. Ja, das meine ich, da bin ich schon raus. Also ich habe jetzt die letzten Jahre, das Einzige, was ich noch benutze, ist eine Switch. Die haben wir uns damals geholt. Das war also vor der Pandemie, das war gut, dass wir die hatten. Weil das war eigentlich eher so ein Witz. Ich spiele da auch nicht viel Super Mario Kart und... Carcassonne heißt das und noch so ein Scheiß wie, nicht Quizduell, wie heißt denn? Doch, es ist so, wie heißt denn das? Triple Pursuit heißt. Genau, so Boomer-Spiele halt eher schon. Ja. Aber die PlayStation, ja gut, da wäre ich dann auch raus.
Nein, das
ist da so viele Tasten jetzt oder was?
Es gibt so viele Optionen. Also, es ist einfach ultra komplex geworden. Deshalb wird das Spiel auch so abgefeiert, weil du kannst halt alles machen. Du kannst in jedes Haus gehen, du kannst 1000 Sachen machen, du kannst mit jedem Charakter interagieren.
Ja, aber das ist doch auch irgendwie, ist das nicht frustrierend? Dass ich finde so eine,
ja, weil
das klingt immer schön, weißt du, so, du kannst alles machen. Aber ich fand das bei GTA früher auch cool, war das GTA 2 wahrscheinlich, oder? Was war so das erste, was so
3D war? Also nicht von oben.
Ja, wo man so rumlaufen konnte, schon so ein bisschen freier. Man hatte seine Missionen, aber man konnte halt auch einfach so rumfahren. Also nicht San Andreas, das war davor. Ich glaube, es müsste GTA 2 gewesen sein.
Ich weiß nicht, wann sie von oben aufs Ding...
Da konnte man halt mit so einem Dunkelhaarigen, ich glaube, es war L.A., denke ich, war es. Und da konnte man halt rumfahren, Radiosender einstellen, konnte es dann halt auch, bis das Militär kam. Das war cool, da konnte man so frei sein, aber du hattest trotzdem irgendwie so einen Rahmen. Und ich fand dann auch, ich habe irgendwann mal noch... das ist auch jetzt schon wieder ewig her, da habe ich dann nochmal so ein bisschen PlayStation gespielt. Das war dann, glaube ich, GTA 4 oder so.
Ja.
Was
ist,
und
5
da war ich,
ist das letzte.
Ja, dann war es wahrscheinlich 4 oder so. Oder irgendein Special. Und da war ich dann ehrlich gesagt auch schon überfordert. Da bin ich am Anfang, ich habe angefangen und dann hatte man auch irgendeinen Auftrag und ich kam da nicht weiter. Ich hätte dann auch am liebsten jemanden verprügelt, aber ich habe mir auch gedacht, bin ich blöd jetzt? Und da war ich schon überfordert. Ja, da bin ich raus. Ich verstehe auch ganz ehrlich nicht diese ganzen, ich habe das auch nie verfolgt, hier diese ganzen Streamer und so. Ich verstehe, was die machen, aber... Ich habe da null Bezug dazu. Ja, da fühle ich mich alt, ja.
Ja, doch. Das war das, weil ich konnte immer zocken und ich habe alles immer, es geht ja darum, ob du etwas intuitiv checkst.
Ja, aber geht's dann um die Tastenkombinationen oder was ist da das Problem?
Einmal das und die Tastenkombination, um ins Inventar zu kommen, um in deinen Skillbaum zu kommen. Das fühlt sich für mich einfach nicht mehr normal an. Und ich wurde so wütend, weil ich eine halbe Stunde um dieses Haus rum bin. Das kann doch nicht wahr sein. Dann gebe ich ihm das. 2 Sekunden, bam, bam, hier, Inventar, zack. Das kann nicht sein. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich habe mich wie bei meinem Vater gefühlt, weil ich musste ihm immer früher erklären, wie man Sachen installiert. So als kleiner Butschi. Ich wusste schon immer, weil es so normal war. So iPhone bedienen ist normal für uns.
Ja, klar.
Und so ein älterer Mensch, der ist dann da und...
Dann sind wir vielleicht doch schon alte Deppen. Dann wären wir doch keine coolen Väter. Ich dachte mal so, da kann man dann noch spielen, so mit den Kindern. Und dann, boah.
Nee.
Dann sagen die, ja, hier, Papa,
Geht nicht.
Gut, ich kann zumindest diese Klassiker, so ich kann halt noch so Super Mario und so, das kann ja. man ja alles, das geht noch, alles gut. Aber okay, dann wird
wir werden
das
genauso.
Auch, ich genauso alte Deppen.
I lost the game.
Ja, das ist...
Ich spiel's jetzt auch nicht. 80 Euro für nichts ausgegeben.
Wie heißt das?
Crimson Desert. Also Desert wie die Wüste.
Ja. Aber Wer wird Millionär haben wir geguckt, da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Ich sag schon seit 100 Jahren, ich habe mich da auch schon mal irgendwann beworben, aber ich muss es wieder machen. Du sitzt dann da an Ostern, ich habe nur kurz reingesappt da. Gezappt, wie auch immer. Bist heute reingeschaltet. Heute ist Boomertalk. Und dann, du hast es auch gesehen, hier 32.000 bei welcher Veranstaltung es einen sogenannten XG-Wert gibt. Also Expected Goals, wissen die meisten, jeder, der Fußball guckt, ab und zu mal weiß das. 32.000, da war eine ältere Dame, für die war es jetzt nicht so einfach, weil das war jetzt nicht so ihre Baustelle, aber grundsätzlich, wow, ist das einfach, 32.000. Da sitzt man dann da und denkt sich, Mensch, das könnte jetzt ich sein.
Du würdest, denkst dir, ich traue dir bei... Man braucht ein bisschen Fragenglück.
Ja, du kannst schon ein krasses Pech haben.
So, sie hatte Pech, weil sie war eigentlich clever. Sie hatte so ein paar Fragen, die waren halt zu neu. Du, ich traue dir 52 zu. 52.000.
Also, wenn ich halt Glück habe. Also, wo ich super schlecht bin, ist halt so Biologie, so Pflanzen und so Bäume. Boah,
ja, man braucht ein bisschen Glück.
Wenn ich da jetzt was hätte, dann, boah, da wird's dann schon eng. Aber sonst so bei so alles so Film, Literatur und so.
Da bist du gut.
Das sind ja jetzt auch meistens oberflächlichere Fragen.
Ja.
Da war eine Frage zu die Physiker, das hätte ich auch gewusst, weil ich das halt mal irgendwann gelesen habe vor 100 Jahren. Und sowas kann ich mir dann auch merken. Das ginge schon gut. Alles Sport bin ich auch gut. Ja, da wär ich wahrscheinlich schon gut aufgehoben.
Ja, es ist.
Aber es gibt schon blöde Fragen. Da, wenn du Pech hast, dann.
Ich finde eigentlich die Fragen so zwischen 2.000 und 16.000 viel, viel schwieriger als dann danach, weil das sind so Fragen,
die sind teilweise unangenehm,
wo man sich so denkt, ah, das muss man eigentlich wissen und dann es wird irgendwann wieder leichter, wenn man clever ist.
Zum Beispiel dieses, da war doch irgendwas mit Bückeburg, Backeburg, da ich hätte getippt auf, aber ich hätte es mich glaube ich nicht getraut, weil ich hatte nicht so diese Sicherheit. Ich habe mir gedacht, boah, irgendwie, aber ich kannte es nicht. Und dann denkst du dir, das gibt's, weil du kennst ja in Deutschland eigentlich jede Stadt irgendwie, hast du zumindest schon mal gehört. Jedes Kaff hat man irgendwie schon
das
mal gehört.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hätte es auch darin
ich hätte mich
tendiert.
Nicht, ich hätte halt,
niemals hätte mich getraut.
Ich hätte halt zwischen A und B so tendiert und dann hätte ich aber Angst gehabt, dass ich mich blamiere, weil ich hatte nicht so dieses, also nee, du denkst dir, nee, irgendwie fällt der Groschen nicht.
Ich
hätte auch einen Joker genommen.
Ich hätte eine psychologische Taktik, wie ich reingehen würde bei Weltmillionär. Da machen viele Fehler. So bis 2000.
Einfach immer schnell antworten.
Einfach schnell antworten. Weil wenn es falsch ist, rettet dich Jauch.
Wobei, da hat er auch, neulich hat eine, da hatte einer falsch, das hat er sehr schnell eingeloggt. Das war auch tief und der war dann, der hat nämlich auch dann, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das kam mir auch so ein bisschen so vor, als ich sag jetzt mal was und wenn es falsch ist, nimmt das nicht. Aber da hat er super schnell eingeloggt. Da war ich nämlich auch überrascht. Der eigentlich war so bei 4000 oder so.
Eigentlich rettet er dich.
Ich weiß, was war das nochmal?
Der muss dich mögen.
Ja, aber das war krass, weil das war so schnell vorbei, weil das ist das Risiko. Weil da hat man gemerkt, okay, so, er hat gesagt, dann nehme ich A, so, und dann, ja, okay, ist drin, ist leider falsch. Und dann so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also so, ich glaube, das war eher so dieses, so wenn es falsch ist, dass du einfach einloggst, damit habe ich nicht. Also das war wirklich so, das ging so schnell, weil das macht er selten.
Ja,
aber
das macht er, ja, gut,
wow, war durch schon was vorbei.
Ja, mein Gott.
Ich fand mal nachgucken.
Ich fand die Frage sehr, sehr gut. Wer es nicht gesehen hat, das BMI, das Innenministerium.
Ja.
Wie ist der offizielle Name? Bundesministerium und dann für Inneres, fürs Innere, des Innern, des Inneren.
Ja. Da wäre ich auch bei C und D, da wäre ich mir sicher gewesen, dass eins von den beiden ist, da wäre der 50-50 ja perfekt gewesen.
Es war des Innern.
Ja.
Des Innern, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ich hatte im Kopf, ich wusste, dass es des ist.
Ja, genau.
Aber ich war sogar bei D, bei des Inneren.
Ja,
das klingt...
Ich wäre auch, glaube ich, eher bei D gewesen.
Ja.
Aber ich hätte wahrscheinlich einen 50-50 genommen. Aber das reicht ja schon. Wenn du gut ausschließen kannst, dann kannst du dich schon ganz gut durchgrooven.
Ja, das stimmt schon.
Das ist halt das Wichtige. So, ich habe ein bisschen Angst, das zu loben, weil sonst, da war neulich schon so viel los, da ist ein bisschen wie bei deinem Parfümladen. Es gibt einen Champagnerladen, da bin ich irgendwie jetzt öfter schon gewesen. Echt toll.
Ja, mach das doch.
Spantale. Ne? Champagne Characters heißt das. Ich glaube, es gibt nicht so viele Champagnerläden in München. Also es gibt natürlich Läden, wo man Champagner kaufen kann, aber die sind wirklich spezialisiert. Da gibt's jetzt auch nicht so die großen Brands, sondern eher so kleinere. Das ist wirklich toll, da kann man einfach mal probieren. die haben sogar, das habe ich vor kurzem bei, da waren wir doch bei hier bei der Feier und dann habe ich da noch einen geholt. Und das war Samstag Nachmittag, war besseres Wetter. Dann habe ich da erstmal gesehen, was da los ist. Das war so Samstag 17:30 Uhr. Okay. Und die haben auch Austern und so.
Krass.
Also die Einrichtung ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht ganz mein Stil, das ist ein bisschen wie so ein französisches Oma-Café drin, so, aber gut, aber trotzdem cool. Da kann man dann so Champagner trinken, kann man auch probieren, kannst dann Austern essen und so. Ganz cool. Also die Location ist so, ist jetzt für, um dort was zu trinken, jetzt nicht optimal, da ist es schon schöner am Viktualienmarkt oder sonst wo zu sein, aber grundsätzlich cooler Laden.
Ja, oh mein Gott. Support your local.
Stimmt. Ich habe was gelernt, da jetzt fühle ich mich wieder jünger. Wie nutzt du denn ChatGPT? Ich muss sagen, ich war genervt von ChatGPT, dann bin ich eher zu Gemini, aber jetzt nervt mich eher Gemini. Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr zu ChatGPT und habe jetzt auch wieder ein paar Sachen gelernt. Sagt dir der Begriff oder der Befehl AIC was?
Nö.
Das ist nämlich interessant. Du kannst nämlich bei ChatGPT, da gibt's Befehle, wenn du jetzt einen Prompt hast, sag mal, du willst jetzt wissen, hier, was könnte man denn jetzt machen? Ja, stell mir die besten Spiele zusammen, die ich mir irgendwie kaufen kann. Und dann machst du AIC, Doppelpunkt, und dann die Rolle, also die Expertenrolle. Dann machst du zum Beispiel Softwareentwickler oder Spieleentwickler, wäre das jetzt in dem Bereich. Wenn ich eine Aktie analysiert haben will, mache ich halt AIC, Analyst oder Experte für irgendwas. Also es ist quasi die Expertenrolle. Und das ist schon interessant, wenn man das nutzt und noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel auch interessant, wenn du machst Mode, also M-O-D-E, Doppelpunkt Red Team, dann sucht er ganz gezielt Gegenargumente. Also wenn du jetzt was hast, du hast jetzt eine These oder hast einen Text oder irgendwas und machst dann Mode Red Team, dann begibt er sich quasi genau in die Gegenrolle und grillt das richtig, roastet das. Also es gibt schon gute Sachen. Auch Tiefe kann man ja auch sowas. Also wenn man da diese ganzen Befehle eingibt, dann ist das schon besser. Also du kannst ja alles definieren. Du kannst ja sagen, mach maximal hier 100 Wörter zum Beispiel, Qualität. Dann kannst du sowas machen wie Mode-Faktencheck und so. Also das ist schon ganz gut, wenn man damit arbeitet.
Spannend, ja.
Weil wenn du einfach nur random irgendwas eingibst, dann kommt halt schon, da kommt halt was. Ja, das ist halt dann schon dünner eher. Das ist natürlich für den Alltagsgebrauch okay. Aber ich finde das schon interessant. Also gerade diese Expertenrolle finde ich echt gut. Und wenn man das so alles kombiniert, dann kriegt man schon andere Ergebnisse.
Ich habe in den letzten Wochen eigentlich bewusst versucht, nicht nur eigentlich, ich habe bewusst KI runtergeschraubt bei mir. Weil ich habe das, ich wollte mal wieder mich zwingen, eigenständig zu denken. Jetzt wirklich ernsthaft. Ich habe jetzt keine Liste geführt, aber ich habe mal so Revue passieren lassen, was bei uns jetzt in der Firma sehr gut funktioniert und was eher Misserfolge sind oder waren so in den letzten Monaten. Und eigentlich waren die geilsten Projekte, die auch funktioniert haben, auch betriebswirtschaftlich, Dinge, wo viel manuelle menschliche Arbeit drin war. Es ist so.
Absolut.
Also jetzt kann man sagen, okay, und wir nutzen hier viel KI. Ne? Deshalb sind wir auch sehr
ja, aber eher erfolgreich. Als Hilfe, würde ich sagen. Nein. Also alles, was kreativ, also kreativ finde ich die KI schlecht.
So, also
du musst, finde ich, eine Anfangsidee haben und am besten schon eher mehr als eine Anfangsidee und dann die Hilfe, aber sonst, also
jetzt kann man natürlich sagen,
die KI echt dünn.
Ihr nutzt KI schlecht. Ihr wisst nicht, damit umzugehen, es ist ein Werkzeug und ihr könnt es nicht. Mhm. Wir haben im Team auch gerade Chris und so, die sind verrückt tief drin in der ganzen Sache. Und die machen da auch wirklich, also die verballern da Tokens unglaublich.
Chris hat das doch neulich, die Idee, was, aber ich finde es ja geil, wie kreativ er ist, aber er musste dann selber drüber lachen, aber das können wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber so um Datentracking ging es da und so. Ja gut, das kann man schon sagen eigentlich.
Also er war der Meinung, er kam rein und er war der Meinung, er kann sehen durch seine KI, wann eine Atombombe fällt, bevor es alle anderen sehen.
Gut, die Herleitung war auch nicht blöd, weil das stimmt, wenn man quasi sieht, dass ein gewisses Flugzeug an den Flugdaten, wenn gewisse Flugzeuge oder ein Flugzeug, das ist schon logisch, aber ich frage mich, ob das Flugzeug in den, quasi, weißt du, ob das da auftaucht.
Also
das,
wir haben nachher sehr gelacht, Leute. Er war sehr überzeugt.
Er musste selber lachen.
Und wir haben nachher aber gelacht. Ich glaube jetzt nicht daran. Anyway, ich habe versucht, das runterzuschrauben in letzter Zeit und vielleicht bin ich da nicht so effizient, aber ich habe gemerkt, dass mir das gut tut.
Mhm.
Und ich war gestern lang unterwegs mit einem, den könnt ihr auch mal euch ansehen, Roman Kuhn ist AI-Artist und hat, also war Regisseur, also ist Regisseur, arbeitet auch in einem echt spannenden Projekt, dazu darf ich nichts sagen, hat wirklich früher halt wirklich krasse Fotos und Filme gemacht, top Level, weltweit. Und der ist wirklich, wenn ich sage, so AI-Kunst, Top-Level. Du kennst ein paar Werke von dem. Yeah, also das ist jetzt nicht so, wie wir das machen. Das ist schon auf einem ganz, ganz anderen Niveau.
Der befasst sich ja seit Anfang an wirklich damit, nicht nur ein bisschen, sondern extrem. Genau. Das ist schon.
Der war von Anfang an irgendwie Heavy-User bei Top 2000, Midjourney als Einzelperson und so. Und ich habe lange dann mit ihm da fast schon so philosophisch drüber gesprochen. Das ist wirklich, mir macht das ein bisschen Angst, wie auch die Diskussionskultur von uns sich verändert. Wir hatten das damals, als Google kam, dann waren die nervigsten Menschen die, die dann
immer Google das schnell.
So. Und mittlerweile gibt es ja Menschen, die lassen, wenn ich jetzt mit dem rede, die lassen die KI laufen und die Fact-checken halt zeitgleich schon. Es ist jetzt nicht so, ich kann meine Lügengeschichten nicht mehr propagieren, aber es ist schon eine ganz, ganz andere Art. Und wir verlernen auch so ein bisschen die Fähigkeit zu diskutieren und auch mal einzustehen für seine Meinung. Weil am Ende find ich's irgendwie gruselig, wenn ich ein Handy hab, du ein Handy hast und wir lassen dann unsere beiden KIs gegeneinander argumentieren. Es ist auch charakterprägend, wenn man mal selber mal diskutiert und mal durchs Feuer geht.
Natürlich.
Und deswegen, ja, ich bin da so, ich meine, der arbeitet da krass viel mit und macht das auch gut, aber es war eine echt schöne Diskussion, muss ich sagen. Und ich bin da gerade so ein bisschen, da bin ich jetzt der Vollboomer. Und bei KI, und ich habe mir das vorgenommen, ich möchte es weiterhin reduzieren, weil ich das oben nicht verlieren will. Vielleicht verliere ich dann ein bisschen so das Tempo, aber dafür habe ich euch und die anderen, aber ich möchte mein kritisches Denken beibehalten.
Nee, ich glaube, man muss da eine gute Mischung finden. Wie gesagt, die KI kann ja bei vielen Sachen helfen, die ich ja eh mache. Zum Beispiel neulich das mit Claude, das ist schon ganz praktisch, da kann man ja Canva verbinden, das ist super einfach, sagst du hier, klicke ich das rein und dann, ja, ich war so mittelmäßig zufrieden, ich wollte eigentlich nur was schon da war, quasi neu aufbereiten, einfach dasselbe quasi nur anders aufbereitet mit weniger Spalten und so weiter und so fort. Das hat er dann so mittelmäßig hinbekommen, aber es ist dann okay, wenn du sagst, bring jetzt die Dinge alle auf dieselbe Höhe und so, das geht dann ganz gut, es hilft schon so ein bisschen. Man muss sich auch immer fragen, dauert es jetzt länger, der KI das zu erklären oder reicht das selber zu machen? Aber es kann schon helfen, gerade wenn es jetzt sau viel Fusselarbeit oder so ist, wenn man einfach mal, das war schon okay, aber man soll es auch nie überschätzen. Also diese Märchen immer so, ah, ich habe da jetzt einen kostenlosen neuen Mitarbeiter, da muss ich mir auch mal denken, mein Gott, also einfach nur irgend so ein Bullshit raushauen. Da sollte man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ich finde schon, wenn man eine gute Idee hat, wenn man ein Konzept im Kopf hat und dann die KI so ein bisschen als Unterstützung sieht, das ist schon gut.
Total, ja.
Aber die KI hat mich tatsächlich, ich überlege gerade, hat mich die schon mal auf eine gute Idee gebracht? Ich glaube nicht. Also die beste Kreativitätstechnik, die es einfach gibt, ich nehme ein Buch in die Hand, lese und beim Lesen, das ist immer gruselig, weil irgendwann schalte ich dann ab, weil ich dann quasi vom Lesen ins eigene Denken komme. Das ist eigentlich immer das Beste. Also du fängst an, bist drin und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, vielleicht habe ich auch so ein bisschen Konzentrationsprobleme. Früher in der Schule saß ich auch mal da und habe dann irgendwann nicht mehr zugehört und dann habe ich einfach in meinem Kopf und so ist es beim Lesen auch ein bisschen. Was aber gut ist, weil ich komme dann auf tausend Ideen.
Voll.
Deswegen ist auch Urlaub immer so gut, weil dann hat man mal ein bisschen mehr Zeit, dann liest man. Und das war auf den Malediven auch so toll. Ich fand das lustig, dass dann Leute schreiben, ja, das ist doch total langweilig da. Also erstens mal, so wie es da ist, hast du es zu Hause sicherlich nicht. Also das ist einfach nur perfekt. Und zweitens, da fahre ich ja hin, weil ich es langweilig haben will. Ich fahre ja nicht auf die Malediven, weil ich sage, boah, ich will jetzt Städtetrip und ich will auf Mount Everest, sondern ich fahre da ja hin, weil ich eine Woche meine Ruhe haben will. Und das ist perfekt. Du hast keine Autogeräusche, du hast einfach nichts da. Ja. Und das ist ja gerade der Sinn der Sache. Also ich frage mich dann auch immer so, wer ist denn so bescheuert und fährt jetzt auf die Malediven und sagt, boah, jetzt hier, geh mal wandern, Städtetrip und sonst was. Nein, macht kein Mensch. Also vielleicht machen es manche, aber gut, dann ist man auch selber schuld. Das ist ja der Sinn der Sache. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da 6 Wochen sein will, aber um abzuschalten, um runterzukommen, perfekt.
Es soll Leute geben, die Pizza Hawaii bestellen und keine Ananas mögen.
Ja, das gibt's auch. Ganz kurz, kann Kubicki die FDP retten? Wow, da geht's ja auch ab in den letzten Tagen.
Die Leute wollen halt enttäuscht werden.
Man muss... Man muss aber fairerweise mal eins sagen, also das hat ja jetzt mehrere Perspektiven. Also ist Kubicki jetzt der Halsbringer? Nein. Allein schon mit 74, also der ist topfit und ich finde, Alter sollte jetzt auch nicht die dominante Rolle spielen. Trotzdem mit 74 jetzt, das dauert ja auch. Du kannst ja nicht, hast ja bei Lindner damals auch gesehen, das hat ja wirklich gedauert, bis der die da wieder aus der Versenkung und dann, da musst du ja schon mal 5-6 Jahre einplanen, bis das wirklich mal wieder richtig in Schwung kommt. Das geht ja nicht in 3 Wochen. Also dann finde ich 74 schon schwierig. Ich finde Hagen und Kubicki beide gut. Also man muss ja auch mal schauen, was ist da. Mhm. Also von dem Personal, was da ist, muss ich sagen, ist das wahrscheinlich die beste Wahl. Also mir fällt zumindest nichts Besseres ein. Das ist ja schon mal das eine. Wird das jetzt die große Rettung? Ah, das glaube ich eher nicht. Aber es ist zumindest die richtige Richtung. Ich bin da relativ neutral. Also ich glaube schon, dass das die FDP verbessern wird. Ich glaube schon, dass sie wieder in Richtung 5% kommen. Aber
ach so, okay.
Der große Befreiungsschlag, glaube ich, wird es nicht.
Stopp. Ich habe deine Frage falsch verstanden. Ob Kubicki die FDP retten kann, mag sein, spielt für mich aber keine Rolle, weil die FDP kann Deutschland nicht retten. Wird sie
ja,
nicht.
Ja, nee, klar.
Okay. Und ich empfehle jedem bei der Diskussion, das meine ich mit, die Menschen wollen enttäuscht werden. Das hat ja Friedrich Merz auch geschafft. Die Leute klammern sich dann an einem Strohhalm und sind dann nachher dann wieder enttäuscht, wenn es doch nicht so kommt. Jeder bitte mal die letzten Tweets von Wolfgang Kubicki sich ansehen im Vergleich zu seinen Entscheidungen während der Ampelzeit. Ja. Mehr muss ich nicht sagen. Er ist wie Friedrich Merz.
Ja, nee, das stimmt schon.
Ist nichts anderes.
Aber trotzdem ist mir das lieber, wenn dann einer da ist, der zumindest, wir wissen natürlich, dass Taten wichtiger sind als Worte, trotzdem lieber habe ich da noch einen, der zumindest den Diskurs in ein bisschen in eine Richtung verschiebt. Ja. Das ist mir trotzdem noch lieber. Aber du hast schon recht. Es ist halt, es ist gut, aber es wird unterm Strich nicht viel bringen.
Es wird wenigstens unterhaltsamer.
Ja, es wird unterhaltsamer und ich glaube, es wird ein bisschen kerniger. Ich finde es schon interessant, weil man muss ja mal eines sagen, die FDP ist ja eigentlich schon eine Splitterpartei, ist vielleicht zu böse, aber die FDP ist jetzt weit weg von der Volkspartei. Dass du auch in der FDP ja verschiedene Flügel hast, ist klar, dass du jetzt nicht alle exakt gleich denken. Ich finde es aber schon extrem, wie viele jetzt sagen, um Gottes Willen, also FDPler, die sagen, oh, der ist ja viel zu rechts und das ist ja völlig, und da frage ich mich dann schon, ist man in der FDP richtig? Weil das ist dann eher so, das ist für mich dann eher so Volt, vielleicht sogar schon fast die Grünen.
Ja.
Also liberal, ja klar, man kann auch linksliberal sein, das ist natürlich klar, aber trotzdem, da merkt man einfach gerade, es ist schon faszinierend, obwohl du jetzt wie viel, 2-3% hast, hast du irgendwie gefühlt Meinungsspektrum von der Volkspartei und das ist halt echt irgendwie absurd. Also da wird's dann schon schwierig.
Ja,
weil bei so einer Partei, da siehst du jetzt in der Linkspartei, ich meine, die sind ja voll in ihrem sozialistischen Verblödungsfilm drin, aber man muss ihnen eins lassen, die fahren ja straight. Ja. Also da gibt's jetzt, das wäre jetzt so wie in der Linkspartei, wenn einer sagt, ja, also Aktien, wir müssen jetzt mehr für die Aktienkultur kämpfen. Wäre erfreulich, aber wird halt nicht passieren und der wäre auch schnell einen Kopf kürzer. Also das ist schon faszinierend, dass die FDP dann, vielleicht spricht das dann auch wieder für das Problem eines Liberalen, dass halt liberal dann doch irgendwie zu viel abbildet, dass man sich dann doch wieder nicht einigen kann. Also der Liberalismus hat schon echt so inhärent, ich finde, so stark wie er ist, so inhärent ist er anfällig, um dann einfach so eine Partei nach vorne zu bringen.
Liberalismus und Parteiensystem passt nicht zusammen.
Genau, das ist per se schon ein Riesenproblem.
Das geht nicht,
ja.
Weil eine Partei ist ein Kollektiv.
Ja, das ist wirklich so das Problem, das ich auch sehe. Und auch liberal und Personenkult passt eigentlich, also du brauchst eine Person, weil sonst hast du gar keine Chance. Aber irgendwie widerstrebt dem Liberalen das ja auch schon. Jetzt zu sagen hier, das ist so jetzt typisch Trump-mäßig, so, das ist der Messias. Er labert nur Scheiße, aber er ist trotzdem ein Genie und er versteht das alles nicht. Also, da ist ja ein Liberaler viel zu intelligent, eigentlich viel zu objektiv. Und also, das passt eigentlich nicht zusammen. Eine Partei passt nicht und ein Personenkult passt eigentlich auch nicht, aber du brauchst in diesen Tagen eigentlich, das ist ja das Schlimme, ohne Personenkult hast du ja keine Chance mehr.
Und ich denke jetzt so an Milei, da ist ja auch ein Personenkult da.
Lindner war ja auch ein bisschen
Lindt
Personenkult.
Ist auch Personenkult.
Deswegen
also
hat er auch, ja.
Du hast das, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das Thema Personenkult ist generell, da sollten wir generell mal drüber sprechen. Das ist ja generell ein Riesenproblem. Das war schon immer ein Problem. Also Personenkult war in der Vergangenheit eigentlich nie eine gute Idee. Also in den seltensten Fällen war Personenkult eine gute Idee.
Nee.
Aber ein echter liberaler Mensch mit liberalem Gedankengut, der dürfte eigentlich weniger anfällig sein für Personenkult.
Ja, aber das ist dann auch, wie gesagt, das ist dann wieder das Problem, dass der Liberale sich, glaube ich, einfach denkt, wir sind ja auch so, du schaust dir das jetzt an, zum Beispiel die FDP, und denkst dir, die sind bei 2%, was soll das bringen? Und selbst wenn sie bei 5% sind, und selbst wir wissen auch, wenn sie bei 10% sind, ja, und was ändert sich dann?
Selbst wenn sie in der Regierung sind.
Genau, sie waren in der Regierung, und dann, also man denkt sich dann schon, ja okay, wenn die Alleinregierung vielleicht, aber das ist ja sowieso passiert eh nicht, oder kannst du es gleich bleiben lassen. So, man hat dann ganz andere Herangehensweise, glaube ich. So ein Grüner denkt sich einfach, oh, hier, ich kann Einfluss nehmen und natürlich stimme ich. Und ich glaube, das ist so eine ganz andere Welt,
das Schöne,
in der
ist,
man da lebt.
Das Schöne ist, es entlarvt gerade die FDP als solche und wird die Partei vielleicht auch komplett implodieren lassen. Weil du siehst ja schon, wie Strack-Zimmermann dagegen wettert. Sie versucht es noch irgendwie politisch korrekt, aber man merkt ja ganz klar, dass ihr das gar nicht gefällt. Und sie entblößt sich, bei Menschen mit klaren Gedanken war das schon immer klar, aber in dieser Frau ist keine Faser liberal.
Nee, das spürt man auch gar nicht. Nee, die ist eigentlich wie so eine Figur, die hat, ja, finde ich auch, ja, ich könnte die jetzt gar keiner Partei zuordnen, mal da ist das Gefühl, die Partei ist sie selbst so ein bisschen. So, ja.
Das hat nichts mit einem liberalen Gedankengut zu tun. Ich würde sagen, da ist Kubicki von seiner Art, wie er redet, nicht von seiner Entscheidung, muss man trennen. Aber von der Art, wie er redet, ist er noch am ehesten das, was die FDP zu ihrer stärksten Zeit unter Westerwelle vielleicht mal war. Und dass die Partei sich daran schon intern zerreibt, das zeigt ja alles. Also das Ding ist vorbei. Ist vorbei. FDP ist vorbei.
Ich glaube, es ist nicht vorbei, aber es ist halt, ja, ich glaube schon, dass sie sogar die Chance haben, wieder Richtung, aber das ist es ja so, dann sind sie bei 4% oder vielleicht bei 5% knapp drüber, ja, das ist dann, im Endeffekt ist ja der Witz, dass es der FDP nicht viel bringt und dann unterm Strich der Einzige, der Probleme bekommt, ist Friedrich Merz, ja, noch mehr Probleme. Und dann läuft es halt sicher auf eine Dreier- oder sogar eine Vierer-Regierung, ja, hinaus. Also das ist ja das nächste Problem. Da, ja, kann jetzt die FDP nichts dafür, aber da sind wir bei der nächsten Baustelle. Also es ist halt echt...
Die verlorenen FDP-Wähler sind nicht zur SPD gegangen. Es gibt immer ein paar, aber sind eher nicht zur SPD gegangen, nicht zu den Linken gegangen und weniger auch zu den Grünen gegangen. Wohin sind die gegangen? Zur AfD und zur CDU. Und da tauschen sich dann vielleicht jetzt ein paar Wähler, aber das bringt ja, das ändert das Problem nicht.
Nee, das ändert sehr wenig. Was interessant ist, der Spiegel hier schreibt, kann ausgerechnet er die FDP retten, also Kubicki. Und hier sehr schön, Wolfgang Kubicki gilt als FDP-Stänkerer mit Hang zum Rechtspopulismus.
Ja.
Und über Hagen ist auch sehr schön. Hagen wurde früher eher dem linksliberalen Flügel zugerechnet. Seit Corona vertritt er eher libertäre Positionen, schreibt der Spiegel. Und das ist schon sehr interessant. Also es ist jetzt heutzutage schon libertär, also früher war es eigentlich linksliberal, wenn ich Bürgerrechte, also ich werde nicht überwacht, ich werde nicht abgehört, ich werde nicht von der Parkbank wegverhaftet, wenn ich ein Buch lesen will. Also das ist jetzt schon libertär, also das ist schon auch Gaga. Also so, ich lehne den Staat generell ab, so wenn ich mich für Bürgerrechte einsetze, das hat mit libertär wenig zu tun und das ist schon interessant, also... Gut, den Spiegel, den kann man ja eh nicht ernst nehmen. Aber das ist, glaube ich, auch der große Fehler, was viele Politiker die letzten Jahre gemacht haben. Auch im März natürlich, der dann immer, oh, ich habe was Falsches gesagt, dann muss ich sofort zurückrudern. Das, finde ich, macht er jetzt ein bisschen besser. Da hat er wenigstens ein bisschen dazugelernt, dass er nicht bei jeder Kleinigkeit sofort sagt, oh, um Gottes Willen, nehme ich zurück. Auch beim Stadtbild und so, da ist er ja relativ standhaft geblieben. Aber wer hört denn auf den Spiegel? Also der Spiegel-Redakteur oder Leser, der wird sowieso niemals die FDP wählen.
Nee.
Also der hackt sich ja lieber beide Hände ab.
Also wenn der Spiegel dich diffamieren will, dann ist das eine Auszeichnung. Dann,
ja,
bist du, also du kannst natürlich wirklich ein Vollidiot sein, aber es kann auch sein, dass du auf dem sehr, sehr richtigen Weg bist.
Ja, also das ist zumindest schon mal, wie gesagt, die FDP hat sich in die richtige Richtung bewegt, aber Euphorie, glaube ich.
Du hast es gerade angesprochen.
Ich muss den Tweet einmal, ich habe ihn
mir extra abfotografiert. Wo ist er? Hier ist er. Dr. Markus Krall hat ihn heute nochmal hervorgehoben. Nein, gestern. Polizei München vom 7.4.2020. Also das war dann genau 6 Jahre her.
Stimmt.
Es war der 6. Jahr. Ja, der hat sich das gemerkt. Das macht er wahrscheinlich jedes Jahr. Kam ein Tweet von der Polizei München auf die Frage, ob es erlaubt ist, ein Buch zu lesen im Park. Antwort, nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. Wenn man das heute liest, ne? Nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt.
Ja, es ist Wahnsinn. Boah. 6 Jahre her. Es fühlt sich an, als wäre es irgendwie so eine die dunkle Kindheit. Ja. Aber
boah.
Ja, es ist schon faszinierend.
Es war verboten, ein Buch auf einer Bank zu lesen.
Und das ist ja genau hier so, seit Corona vertritt er eher Libertär. Das ist eine libertäre Position, wenn man sagt, na, so ich jetzt, also wenn du dafür eingetreten bist, dass während der Pandemie, dass man ein Buch lesen darf auf einer Bank, dann bist du schon für den Spiegel libertär. Das ist natürlich schon.
Ich schäme mich, dass ich damals das so mitgemacht habe, mittlerweile.
Ja, da kann man sich ja auch noch schämen.
Wirklich, Intelligenztest nicht bestanden.
Nee, leider nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir das damals gut fanden, aber nee, man war zu, wie sagt man, konform.
Stempeln wir es ab noch als Jugendsünde.
Ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, man muss auch bei, was man aber auch sagen muss bei Lindner, was mir gerade eingefallen ist, oder auch bei Westerwelle, da gab es ja auch einen gewissen Personenkult, aber ich finde schon, dass es meistens um die Sachen ging. Also bei Westerwelle, Steuersenkung, also immer Steuer, also man verbindet das schon immer mit Themen. Oder bei Lindner viel damals Aktienrente.
Ja, ja.
Das war ja schon, also es war jetzt nicht so, okay, das ist einfach der Typ, sondern ich finde, da hast du schon ganz smart mit Themen verbunden. Das muss man ja auch sagen, das haben ja die Linken schlau gemacht. Beim letzten Wahlkampf hier Mietendeckel. Ich glaube, das ist dann schon die Kunst, da, auch wenn es natürlich populistisch und dümmlich ist, aber trotzdem, das muss man schon sagen, und das muss die FDP jetzt auch mal wieder hinbekommen, weil unterm Strich, es ist halt auch dümmlich, dann sagen, ja, oh, wir machen jetzt erst recht Feuerwerk, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Also dieses kindliche, ja, wir sind jetzt einfach mal dagegen, oder das ist für mich auch kein Freiheitsbegriff.
Nein.
Das ist, also da hat man viele Baustellen, das ist einfach dünn, ja. Und die Steuersenkung, die nimmt der FDP halt irgendwie auch keiner mehr ab.
Nein, die Chance ist verspielt.
Also das ist halt echt, ja, es ist schwierig. Auch mit Kubicki bleibe ich erstmal mental Nichtwähler.
Ja, ja.
Ich denke, ich werde bei der nächsten Wahl, irgendwas werde ich schon wählen, aber es ist, also wenn, muss ich mich überwinden. Das verursacht mir dann schon.
Bisschen Zeit haben wir noch.
Große körperliche Schmerzen.
Schauen, was bis dahin noch passiert.
Wir sind gespannt. So.
Du hattest hier noch was hier zu nachhaltigen Unternehmen.
Ja, das ist schon wieder was, ich verstehe es nicht. Das hat mir auch jemand geschickt. Also, die SPD hat ein Konzept, ich verstehe es noch nicht. Ich habe auch die KI nochmal als Experte, Jurist befragt. So, jetzt kommt gleich die Einschätzung dazu. Ich verstehe es nicht. Die SPD hat ein Konzept für eine neue, eigenständige Rechtsform von Unternehmen vorgeschlagen. So, Ziel sei es, Unternehmen zu fördern, die sich an nachhaltigen und langfristigen Zielen orientieren. Bei der sogenannten Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, GmbV, sollen Gewinne aus eingebrachtem Vermögen nicht ausgezahlt werden dürfen, sondern reinvestiert werden. Und da frage ich mich dann schon, was ist der...
Das kannst du in der GmbH machen.
Ja, aber du darfst ja nichts ausschütten. Also das ist der Sinn quasi, weil das ist ja böse. Also es ist ja quasi, oder es ist nicht nachhaltig. Jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Also es geht darum, dass du aus dem eingebrachten Vermögen halt nichts rausziehen darfst. Also es gibt dann keine Gewinnausschüttung. Also die KI sagt jetzt dazu, du dürftest dir weiter Gehalt zahlen, auch als Geschäftsführer. Verboten werden vor allem klassische Gewinnausschüttungen und das spätere Privatisieren des Unternehmenswerts. Also es soll quasi so, es geht darum, kein Exit-Druck und langfristig keiner. Aber so, was soll das denn bringen? Also, und jetzt sind wir beim nächsten Problem. Jetzt sagt ja jeder, der jetzt vielleicht da nicht so bewandert ist, ja, kannst du dein Gehalt auszahlen. Aber wir wissen das ja, das Lustige ist ja, ich kann ja als Geschäftsführer nicht mal, obwohl das mein Unternehmen ist, ich kann ja jetzt nicht sagen, ah ja, ich zahle mir jetzt irgendwie 3 Millionen Gehalt aus monatlich, sondern das muss ja üblich sein.
Ja.
Da fängt es ja schon an. Also dir wird auch schon vorgeschrieben, welches Gehalt. Du kannst nicht einfach sagen, ah ja, zahle ich mir jetzt 1 Milliarde Gehalt oder 50.000. Nein, das muss angemessen sein. Das heißt, du hast da schon mal eine Beschränkung. Und dann frage ich mich, wer gründet dann ein Unternehmen? Also das Gehalt wird mir auch schon in gewisser Weise vorgeschrieben, beziehungsweise muss üblich sein. Also ich kann nicht frei über mein Gehalt verfügen und Gewinnausschüttungen darf ich dann auch nicht mehr machen. So, ja, okay. Also ich gründe dann noch ein Unternehmen einfach, weil mir nichts Besseres einfällt. Oder also ich finde das schon, es mag ja irgendein Konstrukt geben, wo das sinnvoll ist. Vielleicht gibt's eins, was weiß ich. Aber da bin ich dann eigentlich eher bei einer Stiftung. Also es geht ja fast schon so ein bisschen Richtung Stiftung, so, ja, so. Aber also, wie kommt man auf so einen Schwachsinn?
Ja, das sind die Probleme, die wir lösen müssen in Deutschland.
Das ist so. So, also hier nochmal was, genau, also du dürftest dir weiter Gehalt zahlen, auch als Geschäftsführer.
Danke.
Verboten werden vor allem klassische Gewinnausschüttungen und das spätere Privatisieren des Unternehmenswerts. Der Nutzen liegt also nicht im maximalen persönlichen Vermögensaufbau, sondern in Kontrolle, Missionsschutz und Unabhängigkeit von Exit-Druck. Attraktiv ist das für Gründer, die ein Unternehmen dauerhaft aufbauen, statt verkaufen wollen.
Was?
Also ich verstehe es, ich sage ja, ich verstehe es nicht. Ich bin völlig überfragt. Ich kapier's nicht.
Du kannst doch eine GmbH, du kannst doch eine fucking normale GmbH machen.
Ja, du
kannst
sagen, weil du musst ja auch nicht verkaufen. Also dieser, ich muss da, wenn jemand mein Unternehmen kaufen will, dann werde ich gezwungen. Was für ein Schwachsinn.
Du musst nicht verkaufen. Ihr wisst nicht auch, was wir so für Angebote immer Anfragen kriegen. Du musst nicht verkaufen.
Nein, das ist ein völliger Schwachsinn.
A, du musst nicht verkaufen.
Welcher Exit-Druck?
B, du musst auch keine Gewinnausschüttung machen. Du darfst das Geld reinvestieren.
Ja.
Du hast alle Tools.
Das ist so, also ich frage mich teilweise wirklich.
Da gibt es doch maximal 5 Anmeldungen.
Sind wir die Blöden und verstehen es nicht? Also du kannst, also wie kommt man auf sowas? Vielleicht sind wir auch oft zu dumm dazu, aber das ist doch rein, wenn ich mir das einmal anschaue, das ist doch, wie kommt man auf so einen Schwachsinn?
Guck mal, also
ich verstehe es nicht.
Das ist dasselbe.
Schreibt es dann in die Kommentare, vielleicht sind die Experten von euch drunter, die sagen, ja, hier, der Lochner und der Krieger kapieren es wieder nicht, aber ich verstehe es nicht im geringsten, was der Sinn davon sein soll. Weil, wie du sagst es ja, also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, welcher Unternehmer gründet denn jetzt ein Unternehmen und sagt, ich gründe das jetzt und in einem Jahr verkaufe ich das an sowieso?
So. Es gibt Gründer, die machen das, um später einen Exit zu machen. Das ist auch legitim, aber du musst es ja nicht.
Ja, genau. Erstens, ich muss es nicht und es wird ja auch so getan, als wäre das quasi so, weißt du, als wäre das so einfach. So, ja, du gründest ein Unternehmen und dann verkaufst du das einmal. Das ist ja auch ein Schwachsinn. Also wenn du Unternehmen verkaufen kannst, dann hast du im Zweifel schon was richtig gemacht und dann ist das ja auch dein gutes Recht. Aber du musst es nicht. Also das wird so dargestellt, als wäre das so wie so ein Automatismus.
Sozusagen. Hier. Also das ist, Leute, das ist ein Menschenbild. Hier steht's. Es geht um den Schutz. Es geht immer um euer Schutz, um eure Sicherheit. Wir wollen euch Druck wegnehmen. Du brauchst es nicht.
Das wenn gehört ich, doch mir. So, das ist ja mein Unternehmen.
Wenn ich jetzt eine GmbH mache, kann ich alles das, was diese neue Sache kann ich jetzt schon machen. Ich muss es nicht verkaufen. Ich muss keine Gewinnausschüttung machen. Ich muss davon nichts machen. Das brauche ich nicht. Und das wird dann immer verkauft als, ja, wir müssen euch schützen. Nein, ihr müsst mir die Freiheit geben, dass ich mich selber schützen kann. Die GmbH reicht aus.
Ich meine, ich kann ja gut, okay, Arbeitsschutzrechtsmaßnahmen, aber ich könnte jetzt auch 10 Schimpansen einstellen als Gärtner, weil ich das jetzt gut finde.
Ja.
Das kann ich auch machen. Gut, weiß ich nicht, ob es dann kommt, da kommt es ehrlich, aber jetzt nur übertrieben dargestellt. Ich kann ja machen, was ich will mit meinem Unternehmen. Also wenn das jetzt meine Mission ist.
Ja.
Also ich finde das auch schon wieder so geil, dass hier so, egal wo ich anfange zu denken, und ich komme nicht zu, also die Missionsschutz, so.
Das ist, weißt du, guck mal.
Also, weißt du, jeder, der das will, kann es ja machen. Dafür brauche ich den Schwachsinn ja nicht. Also, ich verstehe den Ausgangs, also ich verstehe, ich bin wirklich
verwirrt. Ich hab jetzt gerade wirklich nur die Schlagzeile gelesen, das kam jetzt gerade, bei News hatte das, es soll jetzt es wird über ein Gesetz nachgedacht von der SPD.
Ja, mit Gesinnung hier, mit...
Genau.
Ja.
Auch da heißt es dann wieder, ja, wir wollen die Kommunen schützen und die Nachbarschaft schützen.
Wenn du verfassungsfeindlich bist, genau. Oder darfst du dann
nichts kaufen oder so. Worum geht's? Wenn du eine Immobilie kaufen willst, dann hat die Kommune ein Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn du gesinnungsfeindliche Ansichten hast, verfassungsfeindliche Ansichten hast, dann kann die Kommune sagen, nein, du kannst die Immobilie nicht kaufen, wir kaufen die. So. Und offiziell geht es darum, dann um so Stadtviertel zu vermeiden, wie zum Beispiel in Dortmund-Dorsfeld. Ist übrigens lustig, ich bin da immer mit der S-Bahn durch, um zur Uni zu kommen. Das ist halt so ein Neonazi-Hochburg, soll es sein. Ich bin nie ausgestiegen. Aber das ist ja
Lappen, du.
Das ist ja Wahnsinn.
Da hättest du mal nach deinen Problemen fragen können mit der PlayStation.
Ja. Stell mal vor, du willst in Solln, Grünwald ein Haus kaufen, dann gibt's erstmal die Gesinnungsprüfung.
Aber wie machst du das denn? Also, das meine ich, also okay, wenn jetzt jemand schon weiß ich nicht 20 Strafeinträge hat und also wirklich ein verrückter Neonazi oder sonst was ist, also
ja, okay,
aber sonst, hä? Also was soll das denn werden?
Und das ist, weißt du, das ist,
also werden dann wie jetzt in den USA werden dann die Social Media Beiträge gescannt oder was, oder Kubicki hätte der jetzt auch schon Probleme, weil der Spiegel hier rechtspopulistisch, also das ist doch alles lächerlich.
Dieses hier mit dieser nachhaltigen GmbH, das finde ich spannend, da möchte ich später wirklich das Wahnsinn. Das ist
so absurd.
Das ist so ein bisschen wie das Altersvorsorgedepot jetzt. Das wird dann angekündigt und wir sind eine ganze Redaktion und müssen erstmal alles zusammentragen, weil es so komplex ist. Und jede Finanzredaktion in Deutschland hatte das Thema. Und immer noch. Und dann ja hier und da. Ach, da kommt was Neues. Und niemand checkt es.
Ja.
Niemand versteht es. Also, und bis zum 1.1. werden noch 100 Änderungen kommen und hier und da. Und ich denke mir da jedes Mal, ihr wollt es gar nicht einfach machen. Ihr wollt keine einfache Lösung, weil es würde viel, viel einfacher gehen.
Ja, wahrscheinlich liegt es daran, du fängst mit einer einfachen Lösung an oder relativ und dann kommen halt hier, ah, wir wollen das. Und das geht aber nicht. Und wir müssen das nochmal. Und das ist halt das Problem. Ja, es ist Wahnsinn. Ja, oder was mir auch gerade einfällt, es gibt doch auch, keine Ahnung, es gibt doch gemeinnützige Vereine und so ein Zeug. Und was weiß ich. Gut, hier, du bist ja nicht gemeinnützig, weil du dann reinvestierst, aber trotzdem so, ich verstehe das wirklich. Also wer auf so eine Idee kommt.
Lass uns einfach mal das dann gründen, so eine. Brauchst du Stammkapital dafür?
Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ja, muss es ja geben. Also mit dem eingebrachten Vermögen, weil das Gewinne aus eingebrachten Vermögen können ja nicht ausgezahlt werden. Also muss es ja eingebrachtes Vermögen geben. Also möglich ist es auf jeden Fall. Was Zwingendes weiß ich nicht. Aber es muss ja so eine Art GmbH sein. Es heißt ja GmbV. Also es geht ja so in die Richtung GmbH.
Ich sagte, dieses Tool wird dann irgendwie als Werkzeug von sehr spitzfindigen Steuerberatern genutzt werden, um irgendwelche Modelle zu machen.
Stimmt,
vielleicht. Ja, das wird irgendwie sowas. Ey, weißt du, ja, komm.
Ich finde es großzügig, dass man sich sogar ein Gehalt zahlen darf.
Danke.
Dass man nicht ein Unternehmen gründet.
Was der Vergleichsprüfung standhält.
Mit 0 Euro pro Monat dann zum Amt rennen muss. Es ist wirklich.
Ja, es ist. Ich meine, Leute, ich hau's jetzt einfach raus, ist scheißegal. Es ist ja bei uns ist ja auch so. Also, ihr kennt ja meinen Privatkrieg mit der Künstlersozialkasse, die ja quasi.
Das kennt man ja gar nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt.
Die Künstlersozialkasse ist eine Rentenversicherung für Künstler. So.
Freelancer und sowas halt.
Freelancer, Künstler. Und dieser Künstlerbegriff. Und die Grundidee ist so, weil in dem Bereich so wenig gezahlt wird, das ist dann so quasi, jeder zahlt ein und dann kann man sich dort versichern lassen als Künstler. So. Der Begriff wird immer weiter gefasst, Marketing fällt auch drunter, alles was mit Video ist, Cutting und sonst was. Und wenn du, es ist so, ich bin Freelancer und habe einen Kunden und ich mache Videos für den Kunden. Auch wenn ich nicht bei der KSK versichert bin, muss der Kunde 5% von meinem Nettohonorar an die KSK zahlen. Wenn ich für dieses Projekt auch einen Freelancer beschäftige und er mir die Rechnung schreibt und er auch nicht dort versichert ist bei der KSK, muss ich aber auch diese 5%, was ja absurd ist, bei geschäftsführenden Gesellschaftern mit 50% Anteilen, wie es bei Mario und mir ist, müssten wir theoretisch auf unser Gehalt auch KSK zahlen, wenn wir künstlerische Tätigkeiten machen. Ich war monatelang mit Anwälten in Gesprächen, weil Mario ist viel vor der Kamera. Er ist Künstler. So, für Mario.
So werde ich aber nicht behandelt hier wie ein edler Künstler. So,
für Mario müssen wir die KSK abführen, auch wenn er nicht dort versichert ist. Mario ist nicht bei der KSK versichert. Wir müssen es trotzdem machen. Für mein Gehalt müssen wir es nicht extra machen, weil ich ja viel hinter der Kamera mache. Da konnten wir dann quasi nachweisen, dass meine Zeit hier vor der Kamera nicht mehr als 1% ist, whatever. So. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich es erzähle, aber es ist.
Das freue ich mich auch gerade.
Es ist mein Privatkampf gegen die KSK, weil ich finde das eine große, große Frechheit und ich weiß wirklich nicht mehr, warum ich es erzählt habe, aber ich wollte euch das jetzt einfach mal mitteilen.
Weil das auch total bescheuert ist.
Es ist Wahnsinn. Es ist der super Wahnsinn. Jedes Mal, wenn wir arbeiten immer mal wieder mit Freelancern. Keiner von denen ist bei der KSK. Niemand von uns ist bei der KSK. Trotzdem kommen immer die Briefe. Jetzt bitte eintragen, was haben Sie für Netto-Honorare an Freelancer bezahlt, die künstlerisch tätig waren. Und ja, horrend. Damit schlägst du dich rum.
Weil du ja gerade drüber gesprochen hast, einfach halten. Wir haben ja auch immer wieder wichtige Phasen im Unternehmen, wo es zählt, wo wir dann ja einfach Sachen anschieben, die wichtig sind, wo wir auch Geld verdienen wollen. Und da ist es immer wieder ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch gut darin. Wir zwei in erster Linie sind ja auch verantwortlich dafür, wirklich Sachen einfach zu halten. Das klingt immer so schlicht, einfach denken, einfach halten. Aber ihr glaubt nicht, wie schwer das ist. Ja. Gerade wenn man natürlich Mitarbeiter hat, die gut sind, die motiviert sind. Je mehr Leute man hat, umso mehr Ideen sind da, umso mehr Möglichkeiten sind auch da. Und du hast das ja immer schön gesagt hier, es gibt viele gute Ideen.
Aber nicht für uns.
Aber nicht für uns. Und was ich auch einen guten, schönen Spruch finde, das Gegenteil von einer guten Idee kann auch eine gute Idee sein. Also das ist immer die Kunst, dass man im Zweifel einfach das macht, was funktioniert. Und das machen ja auch viele falsch. Also man muss natürlich immer erstmal rausfinden, was funktioniert. Und wenn etwas funktioniert, dann ist ja die Frage, warum soll ich jemals wieder was anderes tun? Also bis es irgendwann nicht mehr... Aber solange etwas funktioniert, warum soll ich denn was anderes tun? Also da muss man ja bescheuert sein. Also das ist ja auch ein Problem, ob das ein riesengroßes Unternehmen ist oder ob das ein Fußballverein ist oder sonst was. Das ist ja auch so diese Krankheit teilweise, da war es auch drüber, so Pep Guardiola. So, jetzt ist Finale, jetzt machen wir ganz was Verrücktes. Ja, ja. So, jetzt ziehe ich den mal hier auf links und den spielen wir mit Vorstopper. So, das ist so dieses Problem, so genial sein zu wollen oder jetzt ist ein besonderer Anlass, jetzt machen wir was Besonderes oder jetzt probieren wir was aus. Man kann natürlich Sachen ausprobieren, aber gerade wenn es wichtig ist, sollte man das schon mal gar nicht machen. Und wenn Sachen funktionieren, warum sollte man denn daran was ändern?
Ja, das ist, Leute überschätzen Neues und unterschätzen Wiederholung. Es ist immer so. Sie überschätzen den Erfolg, den man mit etwas Neuem haben kann, und sie unterschätzen maßlos, was man erreichen kann, wenn man Dinge gut wiederholt. Das wird immer so sein. Und wie du sagst, es ist ja geil, wenn man ein motiviertes Team hat, die neue Impulse bringen. Aber man muss sich diese neuen Dinge leisten können. So. Und das darf nie zu Lasten dessen gehen, was einfach funktioniert. Und dann ist es vielleicht langweiliger. Okay. Aber mir hat mal jemand gesagt, der Sinn des Lebens ist die Freude an der Erfüllung der Pflicht. Das fand ich sehr schön.
Ja.
Es muss nicht immer das Neue sein.
Und das ist ja auch die Kunst, vielleicht ist es auch ein Stück weit Ego, ich weiß es nicht, oder einfach Langeweile, wie du sagst. Wir sind ja die Ersten, wenn wir merken, es funktioniert was nicht. Da sind wir ja auch ungeduldig. Wir schauen uns ja jetzt nicht Sachen irgendwie 3 Jahre an und sagen, puh, ja, mei, wird schon wieder. Sondern wir sind ja die Ersten, wenn wir merken, da stimmt es nicht ganz, und sagen, okay, was können wir anders machen, was müssen wir verbessern. Aber wenn es läuft, dieses krampfhafte, wir müssen es denn draufsetzen und hier und da, sondern eher, wir schauen ja eher, dass wir reduzieren. Das ist ja auch die Kunst, weil du machst dann 100 Baustellen auf und das ist, glaube ich, bei vielen das Problem, es funktioniert irgendwie gar nichts und du musst ja eher schauen, was funktioniert, und ich lenke eher die Kraft darauf. Aber viele sagen, entweder es läuft, ja okay, machen wir was Neues oder noch was Neues oder noch was Neues. Aber das ist ja eigentlich der Fehler, ich kann ja mal was testen. Aber wenn ich Sachen habe, die funktionieren, dann muss ich ja eher die Kraft darauf lenken. Voll. Und sagen, okay, wir machen mehr davon und weniger von dem. Alles, was nicht funktioniert, kann eigentlich weg.
Ist super befreiend dann auch.
Ja, und das ist, ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Also man muss sich ja selber auch immer wieder darauf konzentrieren, weil klar, man hat viele Ideen und die hier und da. Aber eigentlich ist es doch total einfach und logisch, dass ich mich auf die Sachen konzentriere, die funktionieren.
Ich glaube, weil wir auch in den Medien und so, wir hören halt immer dann die krassen Erfolgsgeschichten von so Innovationen. Weil das ist das, was die Leute begeistert. Aber was das alles am Leben hält, so diese, das ist wie am Aktienmarkt, diese bums langweiligen Unternehmen, Müllabfuhr, Schrauben, so, Zipper. Weißt du, das ist so langweilig, das ist keine News wert, aber es sind halt Milliardenunternehmen.
Ja, das ist krass.
So, das ist, und wenn man mal so ein, auch auf kleineren Scale, etwas gefunden hat, das ist das größte Glück als Unternehmer, einen Weg zu finden, der erfolgreich ist, das ist, Das ist ja wie so eine Schatzsuche. Wir sind ja wie Schatzsucher. Wir haben jetzt in den 4 Jahren, in denen wir das mal auch immer gesucht, okay, dann ja, das. Und jetzt haben wir Wege gefunden, die funktionieren. Ist doch geil. Ja, freu dich. So. Und natürlich, du kannst dann immer mal nebenbei, und das ist auch die Pflicht, immer dann mal hier wieder was probieren. Und ist ja noch geiler, wenn es dann nochmal funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, aufhören. Schnell aufhören.
Ich meine, wir sind ja auch paranoid, weil wir uns immer denken, so, okay, also dieses, wie lange geht das noch gut? Das hat man, glaube ich, generell drin. Das ist ja auch mal Aktienmarkt. So, die Leute schauen dann drauf und denken sich, oh, wie lange geht das noch gut? Und man hat ja auch gerne die Tendenz, so eine Aktie, die 100% gestiegen ist, oh ja, die kann nicht mehr steigen. Eine Aktie, die 50% gefallen ist, oh, die ist jetzt günstig. Und man hat, vielleicht hat man generell so diesen Hang, so Dinge, die funktionieren. Ja, ja, okay, das,
Karten,
das, ja, das kann ja irgendwie nicht funktionieren auf Dauer. Und mache ich lieber einen anderen Scheiß.
Ja, ja.
Es ist natürlich auch gut, eine Lücke zu haben, aber ich meine, an sich ist es auch gut, wenn man einfach, wenn was funktioniert. Ich meine, ich bin wirklich gar kein Fan davon, Sachen jetzt 1 zu 1 zu kopieren. Ich verachte das, aber jetzt Sachen sich anzuschauen, was funktioniert und da in den Markt reinzugehen, das kann ja durchaus auch smart sein. Also dieses, ja, das gibt's schon. Also, ja, dann dürft ihr ja gar nichts machen. Also auch dieser, weißt du, dieser Anspruch, so alles komplett neu zu erfinden. So, wir brauchen etwas, was es, wovon die Welt noch nie gehört hat. So, das ist auch so eine Krankheit.
In 99% der Fälle.
Du bist nicht Elon Musk oder Einstein.
Nee. In 99% der Fälle ist es gut, wenn es schon etwas gibt.
Ja.
Du das machen willst.
Klar.
Und in 99% der Fälle ist es schlecht, wenn jemand sagt, das hat noch niemand gemacht.
Ja, ja, genau. Das ist dann meistens, ich denke mir nochmal so, oh ja, das, ob du das jetzt gerade im Kreuz hast.
Meistens ist das nicht gut.
Ja, das ist wirklich, das ist interessant.
Ja, das und es wird halt immer so anders, anders interpretiert. Aber wenn jemand eine Idee hat und man sagt, okay, das gibt's schon 30 Mal, ist meistens eine bessere Idee, als wenn jemand eine Idee hat, die noch nie jemand hatte. Oder ja, noch nie jemand umgesetzt hat.
Das ist auch interessant, dieses, man merkt das auch sehr stark bei Social Media, das ist natürlich auch ein Problem. Also es ist schön, dass sich da jeder ausdrücken kann und jeder seinen Senf dazugeben kann. Aber man muss natürlich auch echt widerstehen, weil wir sehen es jetzt bei dem Thema Iran. Also am Dienstag, es war ja manchen Leuten nicht so blöd, also jetzt nicht irgendwelche Clowns, sondern schon Leute, wo man sagt, die sind eigentlich schlau, die kann man ernst nehmen, dann so noch so Tweets abzusetzen nach dem Motto, ach, morgen wachen wir in einer anderen Welt auf, so oder so nach dem Motto, hoffentlich wachen wir morgen überhaupt noch auf, weil dann, wer weiß, was dann passiert ist. Ja, natürlich kann was ganz Schlimmes passieren. Natürlich kann irgendein Verrückter aufs Knöpfchen drücken. Das hatten wir vor 4 Jahren auch schon. Da hatten wir auch die Diskussion, oh, ist Putin jetzt verrückt und jagt uns alle in die Luft. Ausschließen können wir das nicht. Aber trotzdem, man muss auch natürlich diesen ganzen Schlagzeilen widerstehen. Und heutzutage kriegst du damit natürlich einfache Aufmerksamkeit. So, oh, Alarm und oh, noch 4 Stunden. Und dann passiert dann das ganz Wilde. Und da ist es schon erstaunlich auch ein Erfolgsrezept, wenn man einfach cool bleibt und nicht jedem, weil jeder meint dann, ah ja, aber das hast du jetzt vergessen, da ist hier noch und das hast du vergessen. Also, es ist wirklich erstaunlich, wenn man einfach den meisten Mist ausblendet, wenn man das zur Kenntnis nimmt und sagt, ja klar, es gibt da Risiken, kann auch mal runtergehen, aber dieses ständige, diesen irgendwie da im Tweet hinterher und da und ah ja und der hat nochmal gesagt, oh, das könnte aber auch noch schief gehen und wenn der Iran jetzt das macht und dann kommen nur 3 Tanker durch. Das ist dann auch so, oh, ich hab was gefunden, das hat noch keiner auf dem Schirm.
Ja, Chris, der die Atombombe prophezeit.
Ja,
das war mein Highlight diese Woche.
Wir sind ja nächste Woche im Stadion, fällt mir gerade ein.
Ja.
Da werde ich an die Belastungsgrenze kommen.
Da freue ich mich sehr.
Mental. Drauf. Boah, mir wird schon schlecht. Mich nimmt das jetzt schon mit. Also dieses erste Spiel hat mich schon nervös gemacht, aber so diese Zeit zwischen dem ersten und zweiten Spiel, egal wie es ausgeht, weil wir sind ja jetzt vorne 2-1,
ja,
aber das fühlt sich genauso schlimm an, als wenn du 2-1 hinten bist eigentlich. Das ist völlig wurscht. Das ist so, diese Woche so, boah, das ist furchtbar. Du spielst das dann durch, so, was jetzt, könnte passieren.
Jetzt gegen Pauli am Wochenende, ne?
Ja, das ist auch so ein richtiges Dreckspiel, da jetzt auswärts, wenn's, also das, da musst du eigentlich die Amateure schicken, weil da kannst du dich nur verletzen.
Ja, 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 ja.
Also, das ist ja auch mal gefährlich, so wenn du nicht voll reingehst, so, da verletzt du dich eigentlich immer.
Naja, da darf niemand spielen.
Du gehst ins Spiel rein und sagst, ja, jetzt nicht zu.
Also
nicht
Kane
zu
muss in München bleiben.
Ja, unbedingt.
Der muss in München, ja, der darf nicht ist, mit dem Flieger. Die fliegen wahrscheinlich
auch. Das auch noch, da auch Bauchschmerzen. Wie viele Spieler verletzen sich da jetzt am Samstag noch? So richtig blöd, einfach im Rasen hängen geblieben.
Ja, so in diesem Matschrasen da oben.
Das ist wirklich, aber jetzt ist das Wetter wenigstens halbwegs gut.
Ja.
Winter, das wäre richtig.
Nee, richtig wird cool nächste Woche.
Das sind die, ja, aber toll, dass man sich, weißt du, das ist auch toll, dass man sich da jetzt immer wieder beim Winnetou, beim Fußball, dass man sich da immer noch, also vielleicht ist es nicht mehr ganz so wie mit 12, 13, 14, da war ja wirklich das Wochenende versaut, wenn Bayern nicht gewonnen hat. So schlimm ist es jetzt nicht mehr, aber man ist da trotzdem immer noch voll dabei.
Ich will das auch nicht
kindliche
verlieren.
Freude. Nee, ich glaube, das verlieren wir auch nicht mehr. Also jetzt glaube ich.
Ich will mir das Wochenende versauen
lassen. Ja, ja,
die kleinen Dinge.
So,
ja, ja. Ich will nicht 24-7 glücklich sein. Das will ich nicht. Ich will dann auch scheiße drauf sein, wenn sie verlieren. Und nee, sollten sie rausfliegen, was ich nicht glaube, dann will ich eine Woche schlechte Laune haben. Dann ist das auch, dann muss es sein.
Dieser tolle Spruch, also philosophisch von, ich weiß nicht, wie der Bösewicht heißt, aus dem einen James-Bond-Film, das ist jetzt nicht die hohe Philosophie, aber da gibt es irgendwie so einen Spruch, wenn man nicht spürt, dass man lebt, dann ist das Leben sinnlos oder so. Das ist ja so ein bisschen so. Wenn man nicht auch mal, einfach mal, wenn einen das Fußballspiel nicht richtig sauer oder wütend oder nervös macht, dann... Gibt ja auch andere Dinge.
Du hast gesagt, dann so bei jetzt Iran, da muss man cool bleiben. Ja, vollkommen richtig. Ja. Aber nicht beim Fußball.
Nein.
Das schaue ich ja, um nicht cool zu sein.
Das ist ja das Schöne am Sport, dass es da eigentlich um nichts geht, um nichts Wichtiges, aber dass die Leute wirklich einen umbringen könnten. Ja. Das ist eigentlich faszinierend.
Ich habe ja letzte Anekdote dazu. Ich habe jetzt so Peak Vogue-Zeit oder wo es so richtig war, habe ich ja in Dortmund Journalistik studiert.
Hast du 2016? Nee, früher.
Nee, warte mal, ich habe 2013, 14 Abi gemacht.
Du meinst, als du zum ersten Mal so aufkam.
So, ja.
Ja.
Da habe ich angefangen, Journalistik in Dortmund zu studieren. Das ist ja die Kaderschmiede für den ÖRR. Wie man sich das auch vorstellt. Und dann hatten wir ein Seminar. Und dann ging es irgendwie, das war gar nicht Thema des Seminars, aber es ging dann darum, Thema Neutralität, Berichterstattung, bla bla bla. Und das wäre ja so ein Problem, hat der Dozent gesagt, dass bei der Fußballberichterstattung die Moderatoren so parteiisch wären für Deutschland. Und dann alle wirklich, wirklich alle so, ja, ja. Und dann
schlimm.
Und dann war das war nach dem Fußball-WM-Finale 2014. Dann wurde das Beispiel genommen. Oh, und dann freuen die sich so. Und wirklich, das war Peak-Verblödung. Peak-Verblödung. Und wir waren 60 Leute in diesem Saal und 59. Ja, und dann, das war ein Moment, wo ich stolz auf mich bin, ich habe gesagt, Leute, ich sehe das komplett anders. Wer will denn in dem Augenblick, wo Mario Götze das Tor, wer will denn da, und Tor für Deutschland, 1-0 gegen ein, wer will das denn haben? Was ist los mit euch?
Völlig gaga.
Warum gucke ich das denn? Wenn mich das nicht mitreißt, Alter, dann mach den Fernseher aus.
Ja, man findet das doch auch toll in anderen Ländern. Also ob das, die sind ja noch viel emotionaler.
So,
das ist doch toll. Ich da jetzt sagen, oh hier der rassistische Italiener freut sich, wenn Italien ein Tor schießt.
Ich kann jedem empfehlen, wer Instagram hat, TikTok oder auch YouTube, mal den Elfmeter von Montiel im WM-Finale 2022, den entscheidenden Elfmeter im Finale gegen Frankreich.
Ach so, von Argentinien.
Genau. Montiel hieß er, der hat den Entscheidenden geschossen, mit dem argentinischen Kommentator zu hören. Ich krieg Gänsehaut, mir kommen manchmal die Tränen, wenn ich das höre.
Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, wer das war. Das wäre eine gute Millionärfrage. Da hätte ich dich jetzt angerufen
Montiel,
müssen.
Ich weiß das nur, weil ich in regelmäßigen Abständen mir das ansehe. Alter, das sind zwei argentinische Kommentatoren und der haut das Ding rein. Das ist, ich kriege jetzt Gänsehaut. Das ist so krass.
Das ist krass, ja.
Das ist so krass, wie die das. Das ist das Leben. Ich will keinen neutralen Fußballmoderator, Kommentator.
Ja, ich finde das gut bei diesen Sportsachen. Ich gucke mir auch ständig so die NBA-Ergebnisse, die NHL, und man hat halt irgendwie bei jedem Spiel hast du halt irgendwie, also ich bin da jetzt kein Fan, aber du hast halt ein Spiel und denkst, ja, hoffentlich hat der gewonnen. Du denkst, ja, da ist bei jedem, wo man sich denkt, Mensch, schade. Man freut sich hier, man mag, manche Mannschaften mag man halt, manche mag man nicht so. Da fängt es ja schon an. Gucke ich jeden Tag nach.
Ich weiß nicht mehr, welche Olympischen Spiele es waren. Hier Steiner, der seine Frau verloren hat und dann.
Das Athen?
Das war Gewichtheben. Ich glaube, es war Peking.
Peking?
Ich glaube, es war
dann Peking 2008, oder?
8 Peking. Ja. Auch
London war 12, dann war 2008 Peking wahrscheinlich.
Ja. Was war die Geschichte? Steiner tritt für Deutschland, ist, glaube ich, gebürtig sogar Österreicher. tritt für Deutschland an, kurz vorher.
Das ist der Klassiker.
Die sind sehr erfolgreich.
Ja.
Seine Frau stirbt vorher, tragisch.
Ja, ja, genau. So. Er hatte das Bild dann dabei.
Genau, ich, und er verkackt den ersten Versuch beim Stoßen dann am Ende und er muss dann quasi einen krassen Ding machen, so, und er schafft das, wie, also wirklich wundersam. Er schafft das und der Moderator rastet auch und das war so schön und du, das ist halt Wahnsinn. Aber in diesem Augenblick, und das stört mich bis heute, sagt er, das hat er nicht für Deutschland gemacht. Das hat er nicht für Österreich gemacht, sondern und dann für die Frau und das ist okay. Aber so, auch selbst da war wirklich der National, diese Schuld. In diesem Augenblick wird das dann wieder so, wo ich mit, nee, lasst es einfach sein. Naja.
Matthias Steiner heißt er, glaube ich.
Ja, krass, wirklich krass. Einer der krassesten olympischen Momente.
2004 oder 2008, ich weiß es nicht mehr. Also aber ja.
Top 5 Olympiamomente, Wahnsinn.
Ja, ist krass. Wahnsinn. Ja. Das haben wir heute gar nicht über dieses Wehrpflichtthema gesprochen. Na, das ist ja komplett hochgekocht. Vielleicht machen wir das nächste Woche nochmal ausführlicher. Aber ja, gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, was man, also, ja, du hast ja, glaube ich, nochmal kurz nachgeguckt. Also, es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie es hoch, weil, also, ich muss auch sagen, als ich die Schlagzeile gelesen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Es ist dann, es ist so ein Mittelding. Es ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Es ist schon befremdlich, aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie scharf wird das dann gehandhabt?
Was soll die Konsequenz sein?
Ja, und ich habe es mal nachgeschaut, tatsächlich, wer in der Schweiz wehrpflichtig ist und sich bei dauerhaftem Wegzug ins Ausland bei der Wohngemeinde anmeldet oder die Schweiz für mehr als 12 Monate verlässt, muss zusätzlich einen militärischen Auslandsurlaub beim zuständigen Kreiskommando beantragen. An alle Schweizer, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet, ob ihr schon mal damit in Kontakt gekommen seid. Das Gesuch laut EDA, idealerweise 2 Monate vor Abreise, soll das eingereicht werden. Bewilligt wird es erst, wenn bis dahin fällige Pflichten erfüllt sind, etwa Schießpflicht, Militärdienst oder Wehrpflichtersatz. Wer bereits im Ausland ist und länger als 12 Monate wegbleibt, beantragt das über die Schweizer Vertretung. Außerdem soll man sich nach dem Wegzug bei der zuständigen Schweizer Botschaft bzw. dem Konsulat als Auslandsschweizer registrieren. Also, ich glaube, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber man muss es auch kritisch beobachten. Also, ich muss schon sagen, wenn man so Schlagzeilen liest, das macht schon was mit einem. Das ist schon.
Wir zwei dürfen bald keine Häuser mehr kaufen, dürfen aber auch nicht ins Ausland.
Oh, wir dürfen schon.
Die zwingen uns in die Obdachlosigkeit, weil wir die falsche Gesinnung haben, wo
wir ein Haus. Haben Gott sei Dank keine hier GMB, wie heißt es?
Ja, ja.
GMGV.
Wenn das kommt und das nicht so teuer ist, dann machen wir das einfach. Ich will einfach lustig. So ein Ding haben. Ich will einfach so ein Ding haben. Und dann geben wir dir einen krassen Namen. Ja. Komm, schreibt in die Kommentare, wer jetzt noch online ist, schreibt Namenvorschläge für unsere GM was?
GMGV.
Ja, schreibt Namen, der beste Name, dann machen wir das. Wenn das jetzt nicht irgendwie 50.000 Euro kostet oder so.
Gesellschaft
dann machen wir das.
Mit gebundenem Vermögen.
Ja, dann machen wir das.
Toll. Ja, das wäre lustig.
Irgendwie so Free Cashflow geben, irgendwie so
Scheiß. Ja, Gehalt dürfen wir uns ja zahlen. Wir dürfen ja nur...
Das wird lustig.
Ja, aber am Ende wird das noch erfolgreich und dann, das ist dann...
Dann zahlen wir uns sehr viel Gehalt.
So, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, hattet eine gute Woche. Jetzt wollte ich schon sagen, frohe Ostern, aber das ist ja jetzt schon vorbei. Schönen Frühling wünsche ich euch. Und dann sehen wir uns kommende Woche. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.